Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Unsere neue Predigtserie handelt um Josef und das aus vier verschiedenen Blickrichtungen. Einmal die Sicht von Josef, die Sicht seiner Brüder, die Sicht der Herrscher, aber auch die Sicht Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Josef aus der Bibel kennt. Das Fritzchen geht los, geht in eine katholische Kirche, geht rein, guckt rechts und links, sieht rechts da eine Statue, geht und schnappt sich den Josef, nimmt ihn mit und nimmt ihn mit nach Hause. Geht in die nächste Kirche, guckt rein, sieht auf der linken Seite, wow, da steht die Maria, geht da hin und nimmt die Maria und nimmt sie mit. Und zu Hause, kurz angekommen, schreibt er einen Brief und schreibt: Liebes Christkind, bring mir nächstes Weihnachten eine PlayStation, sonst siehst du deine Eltern nie wieder. Also ich kann euch beruhigen, wir sind noch nicht bei Weihnachten angekommen. Und unsere Predigtserie dreht sich auch nicht um den Josef, den Mann von der Maria, sondern um einen Josef aus dem Alten Testament. Und dieser Josef hat eine krasse Lebensgeschichte und wir werden uns diese Lebensgeschichte jetzt innerhalb der nächsten vier Sonntage aus vier verschiedenen Blickwinkeln anschauen und wir dürfen uns hineinversetzen und identifizieren mit diesem Josef oder mit anderen Persönlichkeiten aus dieser Geschichte. Und ich glaube, diese Geschichte hat Potenzial, uns wirklich nach vorne zu katapultieren mit Jesus. So, mach dein Herz auf, ich bete noch am Anfang und dann laden wir Jesus ein, dass er kommt, dass er unser Herz erreicht. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du Interesse hast an jedem von uns. Herr, und du liebst uns so sehr, dass du uns verändern möchtest und nicht so gehen lassen möchtest, wie wir gekommen sind. Und so bete ich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest für diese Dinge, die du zu uns sagen möchtest, die du zu uns reden möchtest. Herr, wir erlauben dir, in uns ein Werk zu beginnen, etwas zu verändern und zu bauen, was fantastisch ist. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Amen. Ja, und heute wollen wir uns in die Situation von diesem Josef hineinversetzen. Und der Josef, der war eins von 12 Kindern. Ne, also das war eine riesig große Familiensituation. Sein Vater, der hieß Jakob, der hatte 12 Söhne insgesamt. Und Josef war der Vorletzte. Der Allerjüngste war noch einer, der hieß Benjamin. Und er war der Vorletzte. Und damals war es ganz krass, der Jakob, der hatte nicht nur eine Frau, der hatte mehrere Chicas am Start. Und die ganzen 12 Kinder, die waren so verteilt von verschiedenen Frauen. Und die letzten beiden, der Josef und der Benjamin, waren von seiner Lieblingsfrau. Und deswegen hatte er auch diese beiden irgendwie so besonders gern, besonders lieb. Und das fanden die anderen natürlich nicht so toll. So hat er quasi zwei Nesthäkchen gehabt, denen er alles irgendwie gegeben hat. Und den Josef, den hat er so richtig gern gehabt. Dem hat er sogar eine extra Special-Klamotte besorgt. Das war so ein richtiges, tolles Hippie-Gewand. Das war voll bunt und voller Farben. Und man muss wissen, damals in der Zeit war das kostbar. Farben, ein farbiges Gewand zu haben, das war kostbar. Und wenn dann ein Gewand noch ganz viele Farben hatte, dann war das ein wirklich wertvolles Gewand. Es war schillernd, es war herausstechend und die anderen fanden das nicht so toll. Die Brüder sahen, dass ihr Vater diesen Josef mehr lieb gehabt hat als die anderen und darum haben sie ihn angefangen zu hassen. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst in deinem Leben, ob du in einer Familie aufgewachsen bist mit vielen Geschwistern, vielleicht auch nur bist du alleine aufgewachsen, aber wenn du mit vielen aufgewachsen bist, da gibt es manchmal so Zankereien und Neidereien. Und der eine denkt, er ist mehr bevorzugt als der andere. Wenn es dir so geht, kannst du dich da vielleicht richtig gut auch reinversetzen. Aber dieser Josef, der war speziell. Der Typ fing auch noch an, Träume zu haben. Ja, der hat angefangen, so, der war mit Gott unterwegs natürlich und hat geträumt. Und ein Traum, den er hatte, war, dass er mit seinen Brüdern auf dem Feld war und die haben so Gaben zusammengebunden und als sie das so zusammengebunden haben, war seins stehen geblieben, seine Gabe und die anderen haben sich alle vor seiner Gabe verneigt. Und das, als er das geträumt hatte, hat er seinen Traum, der von Gott kam, wo er dachte, das ist ein Traum von Gott, hat er das seinen Brüdern mitgeteilt. Hey, aber genau das war total mies für die Brüder, weil die haben gesagt, hey, jetzt will er sich auch noch, dass wir ihn verehren, dass wir uns vor ihm neigen und vor ihm beugen. Und das ist total krass. Willst du etwa König über uns werden? Willst du über uns herrschen? Und sie haben ihn noch mehr beneidet. Sie haben ihn noch mehr gehasst. Es war so krass, dass sie ihn auch nicht mehr richtig anschauen konnten. Das war so richtig eine derbe Familiensituation. Und dann träumt er noch weiter. Dann träumt er, dass in einem Traum die ganzen Himmelskörper, Sonne, Mond und die Sterne kommen und sich vor ihm niederbeugen. Und das erzählt er dann auch am nächsten Tag. Und nicht nur seine Brüder sind sauer, da ist sogar sein Vater sauer, ne? Der ihn eigentlich total gern hat und sagt, sollen wir etwa kommen? Und deine Mutter und ich und deine Brüder, und sollen wir uns vor dir auf die Erde werfen? Was ist mit dir los? Ja, was soll denn das? Aber der Vater dachte immer wieder noch über diese Träume nach. Und er bewahrte diese Träume im Herzen, auch wenn er sie nicht richtig verstanden hat. Und wir wissen, Neid führt sehr schnell zu Hass. Neid ist eigentlich schon Hass, ja? Weil du sagst, boah, ich hasse das, was der andere hat. Eigentlich hätte ich es doch viel lieber. Und wir identifizieren uns so schnell vielleicht auch mit diesem Josef, weil was konnte dieser Josef denn eigentlich dafür? Ja? Hat er irgendwas falsch gemacht? Ich weiß nicht, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Okay, war vielleicht ein bisschen ein Freak. Ja, ich weiß nicht, wie du bist, ob du auch eher so der bist, der heraussticht, andere Klamotten trägt. Wir haben jetzt am Donnerstag den Oliver Schalk gehört, wie er so aus der Menge rausgestochen ist, er immer was anderes angezogen hatte, eine Punkfrisur, viele Farben drin hatte. Er war anders und anders sein fällt immer irgendwie auf, aber es muss nicht gleich so krass anders sein. Vielleicht bist du einfach ein Künstlertyp, ja, irgendwie eigenartig, der oder diejenige mit dem bunten Gewand, mit dem extravaganten Geschmack. Vielleicht ist dein Umfeld komisch und spricht über dich. Dein Umfeld mag dich nicht, weil du andersartig bist. Was auch immer es ist, ja, dass du dich vielleicht gedacht hast, boah, ich bin so anders, wie dieser Josef. Ja, anders, nicht gemocht. Ich weiß nicht, wie dieser Josef sich gefühlt hat. Sicherlich abgelehnt von seinen Brüdern. Ja. Und dann war er auch noch so einfältig und fromm und irgendwie begeistert. Und wenn du Jesus erlebt hast und wenn er mal zu dir gesprochen hat, dann passiert dir das auch, dass du so einfältig, fromm, begeistert davon erzählst und die anderen sagen, aber mit dir, was ist mit dir los? Was sind denn das für Träume? Was sind denn das für Dinger, die dir da in den Kopf gesetzt worden ist? Ja? Josef sprach eigentlich nur Wahrheit aus, das, was er von Gott erkannt hatte, und sein Umfeld hasste ihn noch mehr dafür. In der Geschichte geht es noch weiter. Die Brüder, die waren so sauer, dass sie ihn eines Tages, als er dann schon von Weitem zum Feld kam, als sie ihn gesehen haben, haben sie gesagt, Mann, guck mal, da kommt dieser Träumer, jetzt reicht's. Und sie schmiedeten einen Plan, den Typ, den bringen wir jetzt um. Ja? Den bringen wir um und das reicht jetzt. Ne? Und dann, als er kam, als sie dann noch diskutiert haben, haben sie ihn dann gepackt und in so eine Zisterne geworfen, haben sein Gewand ausgezogen und haben dieses Gewand dann mit Ziegen zerrissen und mit Ziegenblut und alles Mögliche vermischt. Und das Gewand haben sie dann seinen Vater gesandt und gesagt, guck mal, dein Sohn, dein Lieblingssohn ist tot, ist gestorben, ist von einem wilden Tier gerissen worden. Und der Vater Jakob, der war richtig super traurig. Niemand konnte ihn mehr richtig trösten. Aber das Krasseste war, diesen Josef, der da in diesem Loch saß, wie ist es dem ergangen? Ey, da ist die Welt über ihn zusammengebrochen. Seine Brüder haben ihn da reingeschmissen. Hey, mit diesen morddrohenden Augen, ja, er hat um sein Leben gekämpft, er hat um sein Leben gebettelt. Und dann nehmen sie ihn raus, sie bringen es doch nicht übers Herz, ihn umzubringen. Aber was machen sie stattdessen? Sie geben ihn einer Karawane mit, verkaufen ihn in die Sklaverei. Jakob, sein Vater, der zerriss seine Kleider und alle seine Söhne und auch seine Töchter, der hatte auch viele Töchter, die machten sich auf, um ihn zu trösten, aber sie schafften es nicht, ihren Vater zu trösten. Ihr Vater war von dem Augenblick an ein anderer. Er war im Leid, er war in Trauer, weil er seinen Sohn so sehr liebte und es ließ ihn nicht los. Und das machte alle anderen traurig, auch die Brüder traurig. Und das müsst ihr euch vorstellen, diese Brüder, die mit dieser Lüge leben mussten, das eigentlich lebt er, das verkauft, aber boah, wenn das ans Licht kommt, wie reagiert da unser Vater? Ja, Josef, unschuldig. Hat er das verdient? Nee, oder? Verraten und verkauft, zutiefst verletzt, alles verloren. Du kannst sagen, wirklich alles. Er hat sein Erbe verloren, seine Brüder verloren, seinen Vater verloren, ein tolles Umfeld verloren, er hat seine tolle Klamotte verloren. Hat Josef gesündigt, dass Gott gesagt hat, so, diesen Josef, den bestrafe ich da jetzt? Nein. Josef hat eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht, aber trotzdem trifft ihn die Härte des Lebens in einem Nu. Ein Schicksalsschlag, wenn du so willst, eine Hiobsbotschaft hoch 10 in seinem Leben, und es traf ihn total. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du so einen Moment kennst in deinem Leben, wo dich plötzlich eine Situation überrumpelt hat. Plötzlich Erschöpfung oder Streit in der Familie, eine Geldnot, eine Krankheit, die plötzlich aufploppt und du sagst, Gott, warum? Ich habe doch nichts getan. Ich habe doch überhaupt keine Schuld. Und oder was ist an mir? Und dann fängt man an und zu suchen, wo bin ich schuldig? Warum lässt Gott es zu? Gott, du bist so ungerecht. Gott, warum lässt du Leid zu? Und wir Christen haben manchmal so super fromme Sprüche. Ne? Kennt ihr so super fromme Sprüche, mit denen wir dann sagen, wenn dann einer in Leid kommt, so, ja, du weißt doch, ne? Alle Dinge dienen dir zum Guten mit. So Römer 8, Vers 28 zum Beispiel, da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also, hey, das wird dir zum Guten mitwirken. Aber sag das mal ein, der gerade tief in der Tinte sitzt. Hey, sag das mal ein, der wirklich gerade um seine Existenz, an seinem Existenz knabbert, der gerade wirklich am Ende, am Abgrund steht. Hey, so ein frommer Spruch, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Und ehrlich gesagt heißt es ja eigentlich, dass wir nicht vor schlechten Dingen gewappnet sind. Denn das heißt, alle Dinge werden zum Guten mitwirken. Das heißt, Gott verspricht nicht, wenn du jetzt zu ihm gehörst, ist alles rosig. Wird es keine Probleme, keine Herausforderungen mehr geben im Leben? Nein, das heißt, solche Dinge werden kommen. Große Herausforderungen werden kommen. Leid, Schrecken, Momente werden kommen. Aber in diesen Momenten wird er da sein. Und man darf durch diese Momente gehen. Josef, es wird immer schlimmer. Ja, er wird verkauft als Sklave nach Ägypten. Auf dem Sklavenmarkt wird um ihn gefälscht. Und ein ziemlich reicher Typ, ein Typ, der am Hofe des Pharaos arbeitet, ein Typ, der hieß Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, und der hat ihn gekauft. Und da war er jetzt, Sklave. In einem Haus von einem Heiden, von einem Götzenanbeter, einer, der ja ziemlich anders gelebt hat als das, was er als gläubiger junger Mann eigentlich zutiefst geglaubt hatte. Der hat alles andere vertreten. Aber was macht er in seiner Situation? Er gibt nicht auf, dieser Josef. Er fing an, so fleißig zu sein. Alles gelang ihm, was er tat. Gott segnete ihn und er bekam Gunst bei dem Potiphar, bei dem er da als Sklave war. Und der sah das und sagte, hey, boah, dem Sklaven gelingt alles. Und dann nahm er den Josef und setzte ihn immer mehr über alle Bereiche in seinem Haus, über seine ganzen Hausgeschäfte, sodass er eigentlich am Schluss alles erledigt hat und alles gemacht hat. Er war sozusagen der Zweithöchste im Haus. Er hat alles gemanagt, geleitet und es hat alles funktioniert. Riesensegen kam in das Haus, die Geschäfte liefen richtig gut. Und das war richtig, richtig stark. Josef arrangierte sich nicht einfach nur mit seiner Situation. Machen wir manchmal und sagen, oh ja, jetzt bist du da in diesem Leid, jetzt musst du dieses Leid annehmen, ja, so, und dann deinen Frieden drin finden in dem Leid. Und ich denke, da steckt auch eine Wahrheit drin. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann muss man sich auch lernen, da drin zu arrangieren. Aber bleib da nicht stehen. Bleib nicht in dem Arrangement dann da drin stehen, sondern mach das Beste draus. Mach das Beste draus. Auch wenn du landest am Boden, so tief wie vielleicht dieser Josef, ja, der wirklich hat alles verloren. Hey, und wenn du so tief gelandet bist, dann mach das Beste da draus. Und halte an Gott fest. Halte fest an seinen Versprechen. Denn Gott segnet in der Herausforderung. So arg, dass du die Herausforderung auch meistern kannst. Gott möchte mit dir durch die Tiefen deines Lebens gehen. Und wenn wir das lernen, mit ihm zu gehen, an ihm zu bleiben und nicht an ihm zu zweifeln und zu verzweifeln, sondern immer wieder unseren Kopf zu heben und sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich halte an dir fest. Und ich glaube, das ist es, was wir hier lernen dürfen von Josef, was du lernen darfst von ihm. Und ich finde das total stark. Gott segnet in der Herausforderung und du darfst ein Segen sein in der Herausforderung für alle anderen um dich rum. So wie dieser Josef ein Segen war für das ganze Haus des Potiphars. Nun, Josef war auch ein ganz hübscher Typ. Hey, cool, oder? So gut anzusehen, total toll, voll talentiert, der Zweite im Haus. Und der Chefle, der Potiphar, war wahrscheinlich öfters mal weg auf Reisen. Und was war seine Frau? Ne? Das war so eine. Die hat ein Auge auf diesen Josef geworfen und ständig war sie in seiner Nähe und fragte ihn, hey, komm, lass uns doch zusammen ab in die Kiste und so weiter, du bist so cool und so. Hey, die war total verknallt in den Josef, aber Josef hat abgeblockt. Er hat gesagt, nein, hey, du bist die Frau vom Potiphar, hey, was soll das, ich will nicht. Und das Ganze gipfelte in einem Moment, wo sie dann wirklich mal alleine waren und wo sie ihn da auf ihr Bett gezerrt hat, so, jetzt komm auf, ne? Und dann ist er fluchtartig davon gelaufen und sie hat noch sein Gewand geschnappt. Und sie schrie dann, dieser Josef, der wollte mich vergewaltigen, der wollte mir an die Wäsche und so weiter. Da ist sein Gewand, ich habe ihn auf frischer Tat und ich konnte ihn noch festhalten, sein Gewand, das ist der Beweis. Hey, und als Potiphar zurückkam, und Potiphar war richtig sauer auf Josef. Und Josef kam in den Knast. Ey, aber nicht nur das. Leute, ihr müsst euch vorstellen, so ein Titel, einer, der eine Frau missbraucht hat oder missbrauchen wollte, das ist ein Titel, sexuelle Belästigung, das kriegst du nicht mehr aus deiner Biografie weg. Das war so die MeToo-Bewegung damals da in Ägypten und ihn hat es halt getroffen. Hier in seinem Fall absolut zu Unrecht. Was hat er denn getan? Er hat keinen Mist gebaut, er war korrekt in der ganzen Sache, aber die Härte des Lebens trifft ihn. Welche Schuld hatte er auf seinem Leben? Gar nichts, aber er ist unverschuldet da reingekommen und nun saß er da im Knast, im tiefsten Knast. Und damals gab es noch kein Schwarzes Kreuz, ne? Wo sich um die Gefangenen kümmert und wo denen dann von Gott erzählt. Nee, da saß er ganz allein, so richtig traurig da drinnen. Ey, ätzend, schon wieder. Hey, jetzt hat er gerade wieder alles auf die Reihe gekriegt, wo es ihm gerade wieder so gut ging, so zumindest so weit, dass er mit seinem Leben gut leben konnte, in dem Haus von Potiphar wieder hochgearbeitet und nun, wopp, alles weg und diesmal noch mehr als zuvor, noch einen Stempel aufgedrückt als Schwerverbrecher, als jemand, der wirklich unterste Schiene ist. So ein Label hat er drauf und mit diesem Label deprimiert im Knast. Wahnsinn. Und es war kein so toller Knast wie heute, wo du einen Fernseher hast, wo du Ausgang hast. Hey, der saß da drinnen und das war echt heftig. Alles wieder von vorne. In meinem Leben gab es auch immer wieder solche Situationen. Eine Sache war die, als ich von Gott den Eindruck hatte, dass ich Pastor werden sollte und ich mich dann aufgemacht habe und diese Sache angegangen habe, voller Freude und Begeisterung. Und als es dann zum ersten Mal kam, das war nach dreieinhalb, vier Jahren sollte ich Pastor werden, dann war die Kirchen- und Gemeindesituation so kompliziert und so schwierig, dass es nicht funktioniert hat. Das war für mich so jetzt geht's und ich habe mich voller Freude danach ausgestreckt und das ganze Pastorending war wie so eine nasse Seife und die ist mir aus der Hand geflutscht, so ganz weit weg. So. Und dann ging es weiter und dann, jetzt geht's und ich habe wieder hingegriffen und es ist wieder weiter weg. Und so war das eigentlich immer. Dann war es mal die Situation in meinem Leben, dann war es mal die Situation eine schwierige Situation in dem Gemeindekontext, in dem ich war und so weiter. Und es war schrecklich für mich, weil ich so voller Begeisterung dran war und jedes Mal vor dieser krassen Enttäuschung, nein, jetzt nicht. Auch andere haben schon gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Warum machst du das überhaupt noch? Denn von meinen ursprünglichen 4 Jahren, die es eigentlich hätte dauern sollen, hat es am Schluss 10 Jahre gedauert. Ich habe 10 Jahre eine Pastorenausbildung, 10 Jahre und das ist eine lange Zeit, Leute. Aber ich bin dran geblieben und am Schluss habe ich diesen Segen bekommen dürfen und sagen, jetzt ist es. Und die anderen haben gesagt, jetzt bist du ein ganz besonders guter Pastor. Und dann sagen, ja, okay, dann hoffe ich doch, dass es gut ist. 10 Jahre Ausbildungszeit, wer kann denn das von sich sagen? Aber ich kann mich da richtig identifizieren mit diesem Josef. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du stehst in deinem Leben. Ob du denkst, oh, ich bin ungerecht behandelt worden, das war total mies. Ob das jetzt in dem Kirchenkontext, im Arbeitskontext, im Familienkontext war, halt an Jesus fest. Verzag nicht, geh weiter. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Auch hier kein Versprechen, es wird alles rosig, keine Probleme mehr, alles ist gut, juhu, sondern nein, hey, es werden Probleme kommen. Es wird Versuchung kommen in deinem Leben. Es werden Herausforderungen kommen. Aber Gott ist treu und er möchte, dass du nicht über deine Maßen, aber in der Situation ist es immer, warum, wieso, weshalb? Aber er möchte nicht, dass du über dein Vermögen versucht wirst, sondern dass er möchte auch den Ausgang schaffen. Aber wie bekommt man so ein Stigma wieder los? Ja? Sexuelle Belästigung, so ein Manko in der Biografie, kein Job mehr. Der Name von dir erscheint in der Zeitung. Wow, ja? Krass. Wie viel tiefer kann man fallen? Und er hätte resignieren können, aber Josef resigniert nicht. Er arrangiert sich mit der Situation. Aber nicht nur das, nein, auch hier wieder von Neuem. Er hat Hoffnung. Und er fängt an, da im Gefängnis zu schuften, das Beste draus zu machen. Und Gott segnet ihn in der Herausforderung. Er geht mit ihm in der Herausforderung. Und er ist ein Segen in der Herausforderung. Für wen? Für den Gefängnisaufseher. Ja, der fängt an, dem zu helfen und so weiter. Und irgendwann arbeitet sich Josef so hoch, ja, dass der Gefängniswärter nichts mehr zu tun hat. Der tut dann nur noch Nase bohren und guckt, ja, Josef macht alles, der macht es richtig, richtig, richtig gut, super. Ja. Und da, okay, kannst du sagen, jetzt bin ich King über dem Gefängnis, was für ein tolles, ja, wow. Ja, aber er hat sich hochgearbeitet und hat das Beste in seiner Situation draus gemacht. In Lukas 14, Vers 11 steht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Er kam in diese Welt, um deine und meine Schuld, die er nicht verbockt hat, auf sich zu nehmen. Er starb an so einem hässlichen Holzkreuz für dich und für deine Schuld, für deine Sünde. Und er nahm das Ganze mit ins Grab und er blieb nicht im Grab, er ist auferstanden. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, Jesus, in dem keinen anderen Namen ist Heil, außer in Jesus. Und das ist fantastisch. Aber Jesus hat auch genau das Gleiche erlebt, den tiefsten Tiefpunkt, Ablehnung, schuldlos am Kreuz zu hängen, ähnlich wie dieser Josef. Okay, dann kam die Situation, zwei andere wurden eingeknastet, ja, einmal der Mundschenk des Königs und der Bäcker des Königs. Und das waren nicht einfach irgendwelche, sondern das waren die, also das war der Mundschenk, der über allen anderen Mundschenks des Königs waren. Ihr wisst, so ein Mundschenk, der hatte tolle Job, der musste den Wein verkosten, den Wein zubereiten, die Organisation alles bewirten und so weiter. Der hat einen riesen Job gehabt und das war ein wichtiger Job. Der ist irgendwie in Missgunst gefallen. Und der Typ liegt da im Knast und hat einen Traum. Er sieht einen Weinstock, so eine Weinrebe mit drei solcher Ranken, mit Triebe, Knospen, Blüten dran, Traubenkämme, alles reift da. Und er nimmt einen Becher und er presst diese Trauben aus und er reicht ihm, dem Pharao. Und am nächsten Morgen erzählt er so seinen Traum im Gefängnis, habe ich geträumt. Und Josef sagt, Leute, ich verstehe diesen Traum. Ich kenne einen Gott, der Träume schenkt und der Träume deutet. Und er fängt ihm an, prophetisch den Traum zu deuten. Josef im Gefängnis ist ein Segen für alle anderen Gefangenen. Wahnsinn, ja. Er sagt, die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage und dann wirst du wieder Mundschenk sein. Und wenn das so ist, bitte, und da sieht man die Hoffnung, er hat sich nicht arrangiert, jetzt bin ich König über das Gefängnis, sondern bitte, sag dann dem König meine Situation. Ich bin hier unschuldig drin, ich will hier raus. Ja? Sag das dem König. Und der Bäcker sagt, halt, ich habe auch einen Traum gehabt. Ja? Ich habe einen Traum gehabt mit drei Körbe, mit Weißbrot, das habe ich so auf meinem Kopf gehabt. Und da kamen dann Vögel und die haben das alles weggefressen. Und dann sagt der Josef, du, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. In drei Tagen wirst du hingerichtet werden. Ja. Es wird nicht gut ausgehen für dich. Und genauso ist es eingetroffen. Nach drei Tagen, der Bäcker ist verurteilt worden und der Mundschenk ist wieder eingesetzt worden. Alles gut, aber der Mundschenk hat Josef vergessen. Jetzt bist du schon ein Segen allen anderen. Und was kriegst du dann noch als Dank zurück? Gar nichts, ja. Boah, ungerecht, hat er nicht verdient. Aber Josef war ein Segen und er bleibt dran. Gott, hast du mich vergessen? Nein. Gott hat ihn nicht vergessen. Und wisst ihr, wie lange er da noch drin war? Noch 2 Jahre danach. Da war mittlerweile Josef um die 30 Jahre alt. Also da war er schon lange Zeit im Gefängnis gesessen, lange Zeit als Sklave gewesen. Und mit 17 ungefähr ist er als Sklave verkauft worden. Und zwischen 17 und 30, ja, das sind schon eine Batzen Zeit, die davon ist, wo er eigentlich verzagen hätte können, wo er aufgeben, resignieren hätte können. Aber da passiert etwas. Der Pharao fängt an zu träumen. Und er träumt, so ganz krasse Träume, der träumt einmal so einen Traum, dass 7 große, fette Kühe aus dem Fluss rauskommen, ne? Und dann kommen noch 7 ganz magere Kühe raus und die fressen diese 7 fetten Kühe auf. Und er sagt, das verstehe ich nicht. Und hat er noch einen zweiten Traum und er sieht 7 Getreideähren wuchsen auf aus einem Halm, fett und schön. Und dann kamen 7 hässliche Ähren und die fraßen dann die Ähren auf. Die Guten, und er versteht es nicht, und er ruft alle seine Traumdeuter, alle seine weisen Leute, und er sagt, das war so ein Traum, das war nicht ein normaler Traum, das war anders als die normalen Träume, das war so krass, das hat mich so mitgezogen, das muss eine Bedeutung haben. Aber keiner konnte ihm die Bedeutung mitteilen. Und der Mundschenk kriegt es irgendwie mit, ja, der hat vielleicht ihm gerade Wein eingeschenkt, während der König da am Verzweifeln war, und kriegt es mit und sagt, du König, ja, als du mich damals in den Knast geschickt hast, vielleicht kannst du dich erinnern, die doofe Situation damals, das war nicht so schön. Aber da gab es einen da drin, der hieß Josef, und der Typ hat mir meinen Traum, den ich hatte, ausgelegt, und es ist genauso eingetroffen. Und der andere, der Bäcker, der Traum von dem, auch der ist genauso eingetroffen, wie der Josef das gesagt hat. Okay, jetzt holt der Pharao den Josef, ja, und der Josef deutet ihm diese Träume. Und er sagt, hey, es werden 7 fette Jahre kommen, wo wir richtig viel Ernte einnehmen. Und dann werdet ihr 7 Jahre erleben, die absolut schrecklich sind. Eine Hungersnot, die frisst alle Reserven, alles, was vorher war, auf. Ob das Tier ist, ob das Getreide ist, es wird richtig, richtig schlimm werden. Und jetzt hätte er eigentlich sagen können, Erdbeer, ja? Das habt ihr ja verdient. Ich habe ja eh schon die ganzen Mist hier miterlebt. Schon ja 15, 16 fast, ja, bis zu meinem 30. Lebensjahr nur Mist erlebt. Ich habe nichts verbockt, ja. Und trotzdem bin ich da richtig eingesessen, im Knast, davor verkauft worden und diese ganzen Mist. Edge Badge, ihr habt es verdient. Guck, jetzt kommt eure verdiente Strafe, ja. Yeah, ja, jetzt kriegen die es auch mal ab, ja. Nein, Josef reagiert ganz anders. In der Situation ist er nicht voller Vorwürfe, sondern sagt, Leute, es gibt einen Plan. Gott möchte retten daraus. Gott ist nicht nur auf meiner Seite, er ist auf unserer allen Seite. Und er sagt, Leute, sucht euch jemanden, der weise ist, der das alles sammeln kann, dass das Lager angerichtet werden, wo dann das Getreide gelagert wird, wo Tiere gelagert werden. All das, dass wir uns vorbereiten als ganzes Land auf diese Katastrophe. Und der Pharao sieht es und er merkt, das ist die Wahrheit. Er spürt es, was aus von dem kommt. Das ist es. Genau das ist die Bedeutung. Und er sagt, wow, ich sehe niemanden im ganzen Land, der so weise ist wie du. Mach du diesen Job. Und Josef fing an und machte diesen Job. Er organisierte und plante. Diese 7 fetten Jahre kamen und er machte das. Und der Pharao war so begeistert von dem, wie das funktioniert hat, wie Josef das gemacht hat. Er hat das ja auch gelernt. Er hat ja immer das Beste draus gemacht in seinen Situationen. Und was macht er? Er nimmt diesen Josef und setzt ihn als Wesir ein, als zweiten Mann in Ägypten. Und er hatte echt unheimlich viel zu sagen. Dieser Typ, der als Sklave begonnen hat, jetzt der zweite Mann im ganzen Land. Nun, die Hungersnot kam, das Leid kam, ganz Ägypten hat gelitten. Und sie kamen zum Pharao und sagten, gib uns zu essen. Und Pharao sagte, da, geht zu Josef. Er hat vorgesorgt. Und ganz Ägypten kam zu Josef und sie wurden versorgt. Und der Pharao wurde dadurch noch reicher, denn die mussten alles bei ihm kaufen. Der hatte das Handelsmonopol dann. Das war richtig toll. Das ging alles in die Kasse des Pharaos. Ja, richtig, richtig stark. Hey, aber nicht nur dort war Hungersnot, sondern auch in allen angrenzenden Ländern, auch in Kanaan, auch da, wo die Familie des Josefs war. Ja? Da war die Hungersnot. Und was sagten die? Wir haben nichts mehr zu futtern, aber die in Ägypten, die haben's. Jakob schickt seine Söhne los, geht hin, aber der Benjamin, das ist ja der letzte von seiner Lieblingsfrau, der bleibt da, ja. Der geht nicht weg, weil wenn dem was passiert, der Weg ist gefährlich und in einem fremden Land ist es gefährlich, der bleibt bei mir. Und so blieb der Benjamin bei ihm. Also auf dem Weg, die Brüder kamen nach Ägypten, Wirtschaftsflüchtlinge, ne? So zack, ab ins andere Land, rein. Und sie wurden dann auch zu Josef vorgelassen. Sie verneigten sich vor Josef, so wie Josef es geträumt hatte, einige Jahrzehnte davor, so geschah es jetzt. Sie wussten nicht, wer er war. Da sah ganz anders aus, war einige Jahre her, ja, das war vorher nur so ein Teenie und jetzt ist er so ein richtiger Ägypter und da war eine Distanz zwischen denen und er erkennt sie. Sie erkennen ihn nicht, es ist auch ein Dolmetscher dazwischen und er verstellt sich und er fragt und sagt, hey Leute, ich glaube, ihr seid Spione, sagt er. Aber das hat er nicht gemacht, um denen eins reinzudrücken, sondern er wollte wissen, wie die Familiensituation ist. Haben die noch mehr von seinen Brüdern irgendwo verkauft? Ja, wie geht es seinem Vater? All das hat er herausgekitzelt und er wollte wissen, ob sein Bruder Benjamin auch noch lebt. Ja? Und die sagten, ja, der ist da zu Hause bei dem Vater und so weiter. Und er sagt, ich glaube euch nicht, es sei denn, ihr beweist es, dass ihr wirklich noch einen Bruder habt und ihr holt den jetzt aus von eurem Land, bringt ihn hierher. Und wenn ihr diesen Beweis erbringt, dann weiß ich, dass ihr keine Spione seid. Okay? Einer wurde festgehalten als Pfand, du wirst eingekerkert und wenn deine Brüder wieder kommen, dann wirst du wieder freigelassen, wenn sie diesen Benjamin dabei haben. Okay, gesagt, getan. Die reisen wieder los am nächsten Tag und haben sogar Getreide mitgekriegt, alles Mögliche mitgekriegt und unterwegs merken sie, in ihren Taschen liegt noch Geld, all das Geld, was sie hingebracht haben, all das, was sie mitgebracht haben, um das Zeugs zu kaufen, das war da noch in den Taschen. Und das ist richtig krass. Und sie kommen zum Vater und erzählen die ganze Story und sie haben Angst, wieder zurückzugehen nach Ägypten, weil sie denken, dann werden wir gleich verhaftet. Jetzt denken sie wirklich, wir haben nicht bezahlt irgendwie, da ist ja ganz komisch. Aber die Hungersnot ist so krass, dass sie sich ein zweites Mal auf den Weg machen, Benjamin im Schlepptau haben, vor Josef kommen und sich entschuldigen, sich ein zweites Mal vor ihm verneigen. Die haben sich richtig vor ihm niedergeworfen, haben gesagt, so, bitte verurteile uns nicht. So. Und dann geht es weiter, dass sie ein zweites Mal nach Hause fahren und während sie nach Hause gehen, ist wieder in ihren Taschen alles voll mit dem Geld und in einer Tasche findet sich ein Kelch. Und das war der Kelch des Josefs. Und beim Benjamin war das drin. Ägypter kam und sagt, hey, ihr habt das geklaut. Ab in den Knast. Und dann sagt jeder, nein, das ist der letzte Liebling von unserem Vater. Das können wir unserem Vater nicht antun. Und jeder der Brüder sagte, nimm mich dafür in den Knast. Nein, nimm mich dafür in den Knast. Ich will es. Sie hatten diese schwere Last zu tragen, dieses schwere Geheimnis. Und jeder bot sich an. Und letztendlich kamen sie zurück zu Josef, haben sich ein drittes Mal vor ihm niedergeworfen. Ich mache die Geschichte kurz. Es ging ihm so durchs Herz und dort hat er sich dann zu erkennen gegeben. Er hat gesagt, Leute, ich bin's, euer Bruder. Die Brüder waren total baff, die wussten nicht, was mit ihnen geschieht. Denen ist das Schnitzel aus dem Gesicht gefallen. Er sagt, ey, und das habt ihr jetzt so richtig verdient. Nein, er sagt, er gibt ihnen nicht die Schuld. Absolut nicht. Er sagt, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Habt keine Angst. Und er hat geweint, er hat sich mit ihnen versöhnt. Sie haben ihren Vater geholt und dann gab es dieses wahnsinnige Wiedersehen, wie aus dieser Fernsehserie Vermisst, wo in Tränen, die sich dann um den Hals fallen. Eine krasse Geschichte. Und er hätte allen Grund gehabt zu sagen, ich bin verletzt worden. Also verletze ich alle anderen um mich herum. Ich reagiere richtig böse auf all die anderen. Ich bin ein verletzter Verletzer. Er hätte aber auch sagen können, wow, ich bin so verletzt. Jetzt wage ich nichts mehr in meinem Leben. Ich gucke, dass ich um jede Schwierigkeit herumschiffe, irgendwie, vielleicht mit frommen Ausreden sogar. Ich bin ein verletzter Vermeider. Ich spreche Situationen nicht an, Probleme nicht an. Aber Josef war ein verletzter Heiler. Seine Haltung war, ja, ich wurde verletzt. Ja, es war schwierig, es war voller Herausforderungen. Aber ich entscheide mich, ein Segen zu sein. Ich entscheide mich, an Gott festzuhalten. Und Gott segnete ihn in der Herausforderung und machte ihn zum Segen in der Herausforderung für alle anderen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.